Börsenradio Network AG. Jahreszahlen.
Schönen guten Tag. Mein Name ist Markus Huemer. Ich bin CEO der Polytec Holding AG.
Die Fragen kommen aus dem Börsenradiostudio. Mein Name ist Peter Heinrich. Polytec ist ein Spezialist für hochwertige Kunststoff- und Leichtbaulösungen. 2025, die Bilanz steht an, bevor wir hier einsteigen. Der Iran-Krieg von Israel und USA und die hohen Ölpreise. Gibt es hier Auswirkungen auf Ihr Geschäft durch höhere Kosten für die Grundstoffe?
Natürlich sind wir wieder in einer Phase, wo wir stark steigende Materialpreise erkennen. Wir hatten diese Phasen bereits in früheren Jahren. Entsprechend werden wir damit auch wieder mit Kundenpreisvereinbarungen umgehen können. Das ist nicht angenehm, aber es ist handelbar.
Was heißt denn stark?
Zum Teil durchaus auch 40-50% Steigerungen in den Plastics-Commodities, ja.
Ja, dann haben wir wieder weitere Trump-Meldungen. Er wolle Zölle auf Autos, Lastwagen, die aus der EU in die USA eingeführt werden, eben von dieser Woche an auf 25% erhöhen. Tja, beeinflusst das nochmal Ihr Geschäft?
Ich glaube, es ist müßig, auf jede Reaktion von Trump entsprechend zu reagieren und sich die Auswirkungen zu überlegen. Das ist jeden Tag anders. Ja, es hat Einfluss auf unsere Produktion. Ist er entscheidend? Nein, weil unser tatsächliches Liefervolumen für Autos, die in die USA exportiert werden, ist im einstelligen Prozentbereich.
Das meiste Geld verdient Polytec weiterhin mit Passengers, Cars and Light Commercial Vehicles, also PKWs und leichte Nutzfahrzeuge. 2025 kamen daraus 505 Millionen Euro bzw. 75,7% des Konzernumsatzes. Was ist Polytec heute und wo wollen Sie hin? Immer noch Autozulieferer oder schon breiter Kunststoffspezialist? Und wenn ich sage breiter Kunststoffspezialist, ist das der richtige Ausdruck dafür?
Ja, durchaus. Also uns zeichnet eine sehr breite Technologiepalette aus. Die haben wir im Automotive-Bereich sehr gut zur Positionierung nutzen können, auch zur Unterscheidung von, sage ich mal, Unternehmen, die auf eine Kerntechnologie fokussiert sind. Grundsätzlich sind wir Automotive-Supplier und grundsätzlich bleiben wir Automotive-Supplier. Was uns gelungen ist in den letzten Monaten bzw. ein, zwei Jahren, ist wirklich ein zweites Standbein aufzubauen, nämlich Smart Plastic Solutions, alles was non-automotive Bereich ist und hier mit dem sehr klaren Fokus auf Kunststoff, Mehrweg-Umlaufverpackungen, die natürlich dem grünen Megatrend folgen und entsprechende Bedarfe gegeben sind.
Wir sprechen immer von OEMs und großen Nutzfahrzeughersteller, also Bus, Agrar, zunehmend Non-Automotive-Kunden gibt es dann auch. Sie wollen die klassische Abhängigkeit vom Verbrennungsmotor weiter senken, so war es zu lesen. Ist es nicht egal, ob das ein E-Auto ist oder ein Verbrenner oder gibt es spezielle Plastics nur für Verbrenner und spezielle Plastics nur für E-Autos?
Ja, grundsätzlich ist unser Produktportfolio zu 80% antriebsunabhängig. Es ist natürlich modellabhängig und wenn ein Verbrennermodell, egal ob es jetzt unser Bauteil motorenabhängig ist oder nicht, wenn das Modell nicht verkauft wird, leiden wir und wenn es gut verkauft wird, profitieren wir davon. Grundsätzlich haben wir die Technologiebindung bei einem untergeordneten Anteil am Verbrennungsmotor, das sind die klaren Motorenbauteile wie Ölabscheider, Zylinderkopfhauben, Ölwannen und so. Das ist noch ein kleiner Teil unseres Portfolios. Aber dafür haben wir weitere Entwicklungen bereits geleistet. Wenn das substituiert wird, können wir im Wesentlichen mit bestehenden Kompetenzen, wesentlichen bestehenden Betriebsmitteln relativ einfach auf E-Mobilität switchen und tun das auch. Die Verlängerung der Verbrennerphase kommt uns sicher dahingehend entgegen, dass wir zunehmende Laufzeitverlängerungen sehen. Und Laufzeitverlängerungen sind Umsätze ohne zusätzliche Investitionen, was in der Automobilindustrie doch zunehmend entscheidend ist, wie viel Investition will man sich leisten für diese Industrie. Hier kommt es uns entgegen.
Man, durch den hohen Ölpreis gibt es ja jetzt plötzlich eine Renaissance fürs E-Auto. Klingt eigentlich lustig, Renaissance fürs E-Auto. Das heißt, Sie haben trotzdem ein bisschen mehr Zeit, sich darauf vorzubereiten.
Ja, wir brauchen keine Zeit mehr, uns vorzubereiten. Schön wäre es, wenn es berechenbar wäre. Ich glaube, die ganz überzogenen Erwartungshaltungen haben sich relativiert und sind zunehmend auch realistischer nach vorne hin. Wie sich das tatsächlich entwickeln wird, werden wir sehen. Uns ist wichtig, wir haben großes Teil antriebsunabhängig. Und je mehr Elektromobilität kommt, umso glücklicher sind wir, weil grundsätzlich mehr Wertschöpfung schon in unseren neuen Bauteilen für die Elektroantriebe besteht.
Ja, schauen wir auf die Zahlen 2025. und den operativen Turnaround. Der Umsatz 2025 ist leicht auf 666,8 Millionen Euro gesunken. Das EBIT ist von 3,5 auf 19,8 Millionen Euro gestiegen. Was war denn für Sie der wichtigste Hebel? Kostenabbau, bessere Werke, bessere Preise, weniger Problemgeschäft?
Ja, ist eine Mischung von vielen. Also das eine ist, wir haben uns vom Problemgeschäft getrennt und hier konnten hier einen Schlussstrich ziehen unter dem Titel Painted Exterior, lackierte Anbauteile. Da haben wir uns auf eine wirklich Kleinst-Kleinst-Nische zurückgezogen und den sehr umkämpften mittleren Volumenmarkt entweder durch eine Werksschließung wie im Fall Weierbach oder durch Veräußerung des UK-Geschäfts abgegeben. Wir haben mit Sicherheit stark an unseren Overhead-Strukturen gearbeitet und konnten hier dann auch gegen Jahresende, und was sich auch in dieses Jahr noch hineinziehen wird, deutlichen Personalabbau im Overhead reduzieren. Wir hatten doch einige Problemwerke durch die vielen Verlagerungen der letzten Jahre und Komplexität, die damit einhergeht, die wir allesamt stabilisieren konnten. Das ist sicher ebenfalls ein Treiber. Ja, und grundsätzlich eben ein etwas stabileres Geschäft. One-off-Effekte sind plus minus drinnen. Da ist nichts, was wirklich substanziell wäre in der Summe. Und insofern sind wir doch recht stolz, dass wir in einem sehr schwierigen Jahr eigentlich jede einzelne Kennzahl, egal ob G&V oder Bilanz, verbessern konnten.
Sie schlagen jetzt wieder eine Dividende vor und Sie haben die Nettoverschuldung auf 17,6 Millionen Euro reduziert. Ist Polytech jetzt finanziell wieder im Angriffsmodus oder bleibt 2026 erstmals ein Jahr mit Disziplin? Die dritte Frage ist, glaube ich, relativ einfach. Wo liegt die Dividende?
Grundsätzlich ist das Jahr 26 weiterhin anspruchsvoll. Die Automobilindustrie in Europa erlaubt kein Wachstum. Das werden wir nicht sehen. Insofern ist Disziplin das Maß aller Dinge im Bereich Automotive. Das Schöne ist, in dem Bereich Non-Automotive, auf das wir sicher noch eingehen werden, haben wir sehr, sehr viele Potenziale, wo wir aufgrund unserer starken Bilanz mit der niedrigen Verschuldung sicher auch deutliche Zukunftsinvestitionen leisten können, wenn sich das Marktpotenzial realisiert. Insofern fahren wir zwei Strategien, Automotive vorsichtig, auf Sicht, wenig Investitionen, aber durchaus innovativ im Bereich Elektrofahrzeug und einen eher, sagen wir mal, innovativeren, zukunftsgerichteten Weg im Bereich der Non-Automotive-Umfänge, wo wir viele Produkte vor Serieneinführung haben. Es erlaubt uns dies, dass wir eine Dividende wieder auszahlen mit 20 Cent pro Aktie. Das entspricht etwas mehr als unserer Dividendenpolitik von 20-30% des Nettoergebnisses. Wir haben ja zwei Jahre Durststrecke hinter uns, deswegen holen wir auch etwas auf. Gibt eine nette Dividendenrendite im deutlich einstelligen Prozentbereich und insofern freuen wir uns, hier wieder etwas ausschütten zu können.
Polytech arbeitet ja in 5 Produktlinien. Wir haben jetzt mehrfach den Non-Automotive-Bereich angesprochen. Um das besser zu verstehen, ein Beispiel haben Sie ja schon in Richtung Umwelt gemacht. Nennen Sie doch mal 1-2 Beispiele von Produkten, die jetzt vielleicht vor der Fertigstellung und der Auslieferung stehen.
Also alles, was wirklich Volumenprodukte sind, auf die wir viel setzen, ist Mehrweg-Umlaufverpackung. Hier haben wir die bekannten Fresh-Food-Kisten, die vom Feld bis zum Supermarkt im Umlauf sind und wiederverwendet werden und auch zu 100% recycelbar sind und das Material wieder eingesetzt wird. Da gibt es jetzt viele Spin-Offs. Wir haben das Zero Plant Tray, also gleiche Umlaufverpackung für Pflanztöpfe, die bereits jetzt in der Markteinführung ist, das erste Jahr in diesem Jahr. Und wir haben weitere Produkte in der Pipeline, die unterschiedliche Reifegrade haben. Eine Partnerschaft ist Boxit, österreichisches Startup-Unternehmen, das eine sehr integrierte Umlauflogistiklösung konzipiert hat. Die haben das Produkt spezifiziert. Wir sind der Industrialisierungspartner. Hier sind wir bereits in der ersten Versuchswerkzeugbestellung. Alle sämtlichen Simulationen sind abgeschlossen. Wir versprechen uns einen sehr hohen Erfolg. Wir gehen hier in die Realtests mit kleinen Vorserienmengen im Herbst diesen Jahres. Ist sicher eines, das sehr weit ist. Wir haben ein zweites Produkt, eine Weiterentwicklung dieser Fresh Food Boxen in Richtung Gewichtsreduktion, dass wir auch erwarten, kurzfristig in eine Realteststellung zu gehen. Und es gibt noch ein Produkt, über das ich leider noch nicht sprechen kann, wo sich das abzeichnet. Hier sind die Simulationen soweit. Hier sind wir momentan dabei, die Industrialisierungsfähigkeit zu konzipieren, also Fit for Production. das Produkt fertig zu entwickeln und dann ebenfalls in solche Realteststellungen zu gehen. Bewegt sich alles mehr wegen Umlaufverpackung, Ladungsträgern, etwas, das die EU-Regulierung und auch weltweite Regulierung hier sehr starke Bedarfe fördert. Megatrend, kein Verdrängungswettbewerb. Insofern erwarten wir uns hier sehr, sehr interessantes Geschäft und möchten wir auch unsere Mittel vorhalten, um hier Investitionen zu tätigen.
Das klingt jetzt alles nach einfachen Produkten, also keine Raketenwissenschaften. Sie schütteln jetzt. Was ist ja das Besondere an diesen Produkten, ohne dass sie dann verdrängt werden von Billigkonkurrenzen aus dem Osten oder sogar China dann?
Das ist genau das, wo wir uns positioniert haben mit breiter Technologiepalette. Es gibt solche Produkte da und dort, die aber etablierte Technologien haben. Was wir einbringen, ist eine Weiterentwicklung der Funktionalität, der Eigenschaften, der Festigkeiten, des Gewichts. Brandschutz ist immer wieder ein Thema, wo wir aus vielen, vielen Automotive-Anwendungen unsere Expertise einbringen und das uns ganz klar von anderen unterscheidet, die als Kerngeschäft mehr wie Umlaufverpackungen haben.
Ja, kommen wir zur Realität der Zukunft 2026. Wie sieht hier Ihre Planung aus für 2026?
Die Umsätze werden sich aufgrund des Ausstiegs aus dem Fintech-Exterior-Bereich deutlich reduzieren. Und bei reduzierten Umsätzen von plus minus 570 Millionen Euro ungefähr, also 100 Millionen weniger als dieses Jahr, erwarten wir eine gleichbleibende EBIT-Marge von 3% rund.
Vielen Dank, viel Erfolg 2026 und möge es wenig Überraschungen geben für uns alle. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank. Bis auf bald.
Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.